Der Predigttext steht in 2. Mose 20 und dort Vers 15, du sollst nicht stehlen. Gott schützt das Eigentum. Als vor 25 Jahren Jesus Christus in mein Leben trat, da hat sich vieles geändert. Und als ich aus England, dort war ich ja zum Glauben gekommen, wieder nach Deutschland zurückkehrte, war ich in meinem Zimmer und ich schaute auf eine Ecke im Zimmer und dort lag ein Sack, den ich aus der Bundeswehrzeit hatte, und dort waren verschiedene Dinge aus meiner Bundeswehrzeit, ein Schlafsack, ein Schussübungsmunition, allerdings ohne Schießpulver, aber mit Geschoss und verschiedene andere Dinge. Und ich sah diese Gegenstände, die schon lange dort lagen und ich sie oft gesehen hatte. Und mir wurde schlagartig klar, das alles gehört nicht dir. Es ist Eigentum des Bundes, steht auch drauf. Aber jahrelang hatte ich das dort gesehen und habe mich vielleicht klammheimlich daran gefreut, dass es mir gelungen war, einen warmen Bundeswehrschlafsack aus der Kaserne zu schmuggeln und in mein Eigentum zu befördern und einige andere Dinge dazu. Aber das ist interessant, dass ich das nicht gesehen habe, erst als ich es im Lichte des Wortes Gottes gesehen habe. Erst als ich das Gebot darüber gesehen habe, erst als ich Jesus im Herzen hatte, wurde mir klar, es ist nicht deins. Es ist gestohlen. Gib es zurück. Und von da an war mir klar, das musst du zurückbringen. Und meine Kaserne, wo ich Dienst getan habe beim Panzeraufklärungsbataillon 6, die liegt in Eutin, also nicht gerade in allernächster Nähe. Und da musste ich den Tag abwarten, wo ich dann dort mal wieder in Schleswig-Holstein war, aber dieser Tag kam und dann bin ich mit Familie dann, obwohl so viele waren wir da ja noch nicht, nein, das stimmt nicht, da war ich wahrscheinlich doch alleine oder nur mit Tanja, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall weiß ich noch genau, wir fuhren an die Wache, wo ich selber auch Wache gehalten habe und wir sind dann haben dort angehalten, ich bin ausgestiegen und habe mich beim Wachhabenden gemeldet und habe ihm mein Anliegen vorgetragen. Und ich merkte sofort, das erlebt er nicht allzu häufig, dass dort ein früherer Soldat aus dieser Kaserne ankommt mit einigen Sachen im Arm und sagt, das würde ich jetzt gerne hier wieder übergeben. Das gehört dem Bund, das gehört in diese Kaserne. Er wusste wirklich nicht, was er mit diesem Vorgang macht. Alles Mögliche kannte er, wenn ein General kommt, wie man sich dann verhält und so weiter. Aber wie ein bekehrter Sünder zu behandeln ist, der Diebesgut zurückbringt, das war ihm nicht klar. Also hat er irgendetwas mich ausfüllen lassen. Ich musste meinen Namen, meine Adresse hinterlassen und dann konnte ich wieder meines Weges ziehen. Mir war wichtig, dass ich vor Gott ein reines Gewissen hatte und dieses Gebot in meinem Leben umgesetzt wird und praktisch angewandt wird. Du sollst nicht stehlen, so lautet das 8. Gebot nach hebräischer oder reformierter Zählung, lutherische Zählung, 7. Gebot. Im Hebräischen nur 2 kurze Worte, ein ganz, ganz kurzes Gebot, lo tignov. Lo heißt nicht tignov, kommt vom Verb ganav, stehlen, klauen, rauben. Vielleicht kommt uns dieses Wort bekannt vor, ganav. Da steckt der Ganove drin. Über das Jiddische auch in unsere Sprache gekommen. 3 Punkte zu diesem Gebot. Stehle nicht, denn Gott schützt das Eigentum. Stehle nicht, denn sonst verlierst du Heil und Segen. Stehle nicht, denn Gott hat einen besseren Weg. Stehle nicht, denn Gott schützt das Eigentum. Jedes dieser 10 Gebote bildet einen Schutzraum. Einen Schutzraum um die Ehre und Heiligkeit Gottes. Einen Schutzraum um die Heiligkeit seines Namens. Um den Feiertag um die Würde der Eltern, um deinen Leib, dass er geschützt ist vor der Gewalt anderer. Diese Gebote schützen deine Ehe, deine Familie und sie schützt auch deinen guten Ruf und alles das, was dein ist, dein Eigentum. Der Gedanke des Privateigentums, dass wir überhaupt etwas zu Eigentum haben, dass wir etwas unser Eigen nennen können, das ist meine Bibel. Das wurzelt tief im Wesen Gottes und auch in seinem Wort, in der Offenbarung. Da können wir das überall finden. Er selbst ist ja der Schöpfer und der Erhalter aller Dinge. Es ist alles sein Eigentum. Psalm 24, wo wir sehen, dass Gott alles gehört und es ist alles seins. Die Erde ist des Herrn und alles, was darinnen ist. Alles, aber auch alles, was wir hier auf der Erde haben, ist einfach sein Eigentum. Doch Gott legt sein Eigentum, der Vater, in die Hände seines Sohnes. Gott legt sein Eigentum auch in die Hände des Menschen, Adam und Eva. Sie bekommen einen Garten zugewiesen und dieser Garten ist ihr Garten, den sollen sie bebauen. Einen Bereich, in dem sie arbeiten und leben und sich auch versorgen können. Eine Lebensgrundlage. Bei Kain und Abel lesen wir, dass Abel die Erstlinge seiner Herde gab. Es war seine Herde. Er gab diese Opfer als Erstlinge an Gott. Kain wurde ein Ackermann und beackerte seine Felder. Hier entstehen also schon ganz früh Besitzverhältnisse, Eigentumsverhältnisse, die die Menschen im Auftrag Gottes verwalten und bearbeiten sollten. Er, der Eigentümer, gibt es treuhänderisch in die Hände des Menschen. Gott lässt Abraham ja zu einem unfassbar reichen Mann werden. Als Eleazar um die Hand Rebekkas anhält für Isaak, da sagt er über seinen Herrn Abraham, 1. Mose 24, Vers 35, Gott hat meinen Gebieter reichlich gesegnet, sodass er reich geworden ist. Er hat ihm Schafe und Rinder, Silber und Gold, Sklavinnen und Sklaven, Kamele und Esel gegeben. Gott verspricht Abraham das Land, auf dem er sich befindet. Und auf diese Zusage hin kauft Abraham später für 400 Lot Silber den Acker des Ephrons, Machpela, die Höhle Machpela bei Hebron. 1. Mose 23, 17. So wurde Ephrons Acker in Machpela östlich von Mamre Abraham zum Eigentum bestätigt, mit der Höhle darin und mit allen Bäumen auf dem Acker umher. Die Juden berufen sich bis heute auf diese Stelle. Selbst im Parlament gibt es eine Situation, wo man sich auf diese Stelle beruft, auch gegenüber den Palästinensern und ihren Versuchen, das Land an sich zu reißen. Dieses Land gehört uns, das ist uns verbürgt durch Eigentumsrechte, die wir sehr früh erworben haben, weit bevor es überhaupt Palästinenser gab. Dann wurde dieses Land per Losentscheid ausgeteilt auf die 12 Stämme. Jeder Stamm erhält sein Gebiet, sein Stück Land und die Familien teilen es dann wiederum untereinander auf, die Stämme auf die Familien per Losentscheid. Jeder bekommt sein Stück Land. Und wie hoch die Tora, das Gesetz Gottes, das Eigentum hält, das wird dann zum Beispiel in den näheren Bestimmungen zu diesem Gesetz deutlich. Wenn man jetzt weiterschlägt auf 2. Mose 22, haben wir ein ganzes Kapitel, wo drüber steht Eigentumsvergehen. Und dann kommen sozusagen die Erläuterungen zu diesem Gebot. Wenn ein Dieb ergriffen wird beim Einbruch und wird dabei geschlagen, dass er stirbt, so liegt keine Blutschuld vor. War aber schon die Sonne aufgegangen, so liegt Blutschuld vor. Es soll aber ein Dieb wieder erstatten, hat er nicht, so verkaufe man ihn um den Wert des Gestohlenen. Findet man bei ihm das Gestohlene lebendig, sei es Rind, Esel oder Schaf, so soll er es zweifach erstatten. Und so geht es weiter. Lauter Bestimmungen, die jetzt das konkretisieren. Nach 50 Jahren im Lande, 7 mal 7 Jahren, sollte alles Eigentum, was irgendwie aus der Familie wieder herausgegangen war, sollte zurückerstattet werden in die Hände der ursprünglichen Familie. Und das war so tief verankert im jüdischen Denken, dass als Ahab den Weinberg Nabots haben möchte und sagt, ich will diesen Weinberg haben, da sagt Nabot, 1. Könige 21, Vers 3, das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich dir meiner Väter Erbe geben soll. Nabot beruft sich hier auf Jahwe vor dem großen Baalskönig Ahab, was schon gefährlich, lebensgefährlich an sich war. Und dann beruft er sich auf die Tora und sagt, die Tora sagt aber, dieses Land gehört mir und ich darf es dir nicht geben. Und das, er hat den Mut, das gegenüber dem König zu tun. Das ist schon wirklich gewaltig. Es hat ihm das Leben gekostet. Manchmal wird gesagt, dass die Bibel verlange, man solle alles Eigentum aufgeben. Und dann wird der reiche Jüngling angeführt, zu dem Jesus sagt, Markus 10, 21, geh hin, verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Oder auch in der Apostelgeschichte, wo es heißt, sie verkauften alle Güter und habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem, wie es einer nötig hatte. Apostelgeschichte 2, 45. Aber die Bibel macht deutlich, dass das nicht als ein Gesetz gilt, was wir alle sozusagen einhalten müssen. Alles verkaufen, ich darf noch nicht meine eigene Bibel haben, sondern nein, das ist anders gemeint. Sondern hier geschieht es einmal in der Apostelgeschichte freiwillig und bei dem reichen Jüngling in einer ganz bestimmten Situation, wo er herausgefordert wird, was für ihn Jesus Nachfolge bedeutet und wo sein Herz dran hängt. Zu Hananias sagt Petrus, du hättest den Acker doch auch behalten können, als du ihn hattest. Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Oder auch Paulus an Timotheus, den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, zum Teilen bereit sind und sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. Also es geht nicht darum, jetzt alles zu verkaufen, sondern man darf es sehr wohl genießen. Aber teilen, weitergeben, anderen Gutes tun mit dem Eigentum, was uns treuhänderisch anvertraut ist von dem Eigentümer aller Dinge. Es ist uns als Lebensgrundlage gegeben. Und durch das 8. Gebot zieht Gott einen Schutzraum um unser Haus, um unseren Acker, um unseren Weinberg, um unsere Werkzeuge, um unsere Bücher, um unseren Garten, um dein Bankkonto und das, was dein ist. Martin Luther schreibt im großen Katechismus, nach deiner Person und deinem ehelichen Gemahl ist das irdische Gut dir das Nächste. Das will Gott auch geschützt wissen. Darum hat er geboten, dass niemand dem Nächsten das Seine fortnehmen oder mindern soll. Denn stehlen bedeutet nichts anderes, als das Gut eines anderen auf unrechtmäßige Weise an sich bringen. Ich fand es interessant, dass hier von Luther auch gesagt wird, es geht auch um das Mindern des Wertes. Wir sind, wie gesagt, als Familie in Dresden gewesen und wir haben in der Dresdner Neustadt gewohnt. Ganz interessante Gegend, viele junge Leute, viele Studenten, aber auch ruhigere Gegenden und vieles sehr, sehr gut renoviert, wie in Dresden ja überhaupt. Und das hat uns gefreut. Ich kenne den Osten auch noch aus anderen Zeiten, wo alles grau und grau war und der Putz von den Wänden fiel. Das war dort nicht so. Aber was ich erschreckend fand, was wir alle erschreckend fanden, dass Häuserzeilen, Straßenzug um Straßenzug, alles beschmiert mit schrecklichen Sprüchen, mit Graffitis, es sah fürchterlich aus. Und man musste so mitleiden mit den Eigentümern dieser Häuser, die viel Geld investiert haben, die viel, viel Aufwand getrieben haben, um das wieder ordentlich zu machen. Und dann kommen diese Chaoten und besprühen alles mit so einer Boshaftigkeit und mindern damit das Eigentum derer, die diese Wände wieder in Ordnung gebracht haben. Das ist auch Brechen des achten Gebotes. Und man sieht daran, auch an diesen ganzen Graffiti-Schmierereien, wie sehr diese Gebote in unserem Volk nicht mehr beachtet werden. Stehle nicht, denn Gott schützt das Eigentum. Jetzt kommen wir zum zweiten. Stehle nicht, denn sonst verlierst du Heil und Segen. In einer sündigen Welt seit Adam und Eva stehen wir alle in der Gefahr, dass unser Herz von der Habgier gepackt wird. Weil wir Gott, das ewige Gut, aus unserem Herzen verloren haben, raffen wir und gieren wir nach dem irdischen Gut. Jesus sagt, Lukas 12, 15, seht zu, hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und danach kommt dann das Gleichnis vom reichen Kornbauern. Und Jesus sagt, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Paulus schreibt an die Gemeinde in Kolosse, so tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht. Die Götzendienst ist. Es ist Götzendienst. Wir beten einen Gott an, wenn wir raffen und haben wollen. Als Ahab aus dem königlichen Palast in Jezreel blickte, da hätte er voller Dank und Freude in die Jezreel-Ebene schauen können, diese fruchtbare, schöne Landschaft, und hätte sagen können, ich bin König in einem schönen Land. Gott hat mich zu einem König in einem herrlichen Land gemacht und ich freue mich und bin dankbar für die Gaben, die ich hier sehe. Was mir anvertraut ist, zu beherrschen als König. Aber nichts davon, sondern sein Herz klammert sich an den in Sichtweite liegenden Weinberg des Nabots. Da klammert es sich dran und er sieht, dass er diesen Weinberg haben will und nicht haben kann, weil er Nabot gehört. Und er will diesen Weinberg um jeden Preis, er will dort einen Kohlgarten anlegen, einen Gemüsegarten. Und weil er nicht von diesem Stück Land lassen kann, entwickelt sich diese schreckliche Geschichte aus Habgier, Hinterhältigkeit, Verleumdung bis zum brutalen Raubmord. Und als Ahab hörte, dass Nabot tot war, gesteinigt, stand er auf, um hinabzugehen zum Weinberge Nabots des Jezreelitas, um ihn in Besitz zu nehmen. Wie muss es einem gehen, wenn man nach so einem schrecklichen Verbrechen dann seinen Weinberg in Besitz nimmt? Aber das ist der Abgrund unseres Herzens. Dazu ist der Mensch, dazu sind wir fähig und das Wort Gottes deckt uns das hier auf und sagt, das sind wir. Das sind die Abgründe, die da lauern, wenn wir unsere Herzen nicht an Jesus und an Gott klammern und sein Wort, sondern an die irdischen Dinge. Und Gott sagt durch Elia zu Ahab, du hast gemordet und dazu auch fremdes Erbe geraubt. An der Stätte, wo Hunde das Blut Nabots geleckt haben, sollen Hunde auch dein Blut lecken. Eine Abwärtsspirale kommt in Gang, die in Verderben und Verdammnis ins Gericht führt. Und eine zweite Geschichte, auch aus dem Alten Testament, Achans Diebstahl. Als Jericho erobert wird, kam die ganz klare Devise, Gold und Silber und alle Schätze sollen in den Tempelschatz, in den Stiftshütten Schatz des Herrn gegeben werden, in den Bann getan werden. Und dann findet Achan während der Eroberung diese Beute, die ihm nicht zustand, sondern dem Herrn. Ich sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel, 200 Lot Silber, eine Stange von Gold, 50 Lot schwer, danach gelüstete mich. Und ich nahm es. Und siehe, es ist verscharrt in der Erde in meinem Zelt und das Silber darunter. Josua 7, Vers 21. Es überkam ihm die Lust nach diesen Dingen. Er wollte es haben. Und er vergriff sich an dem, was Gott gehört. Und es bringt ihm Tod und Gericht. Und ganz Israel steinigte ihn und verbrannte sie mit Feuer. Und Israel verliert den Segen wegen dieses Diebstahls. Verlieren sie den Segen und sie können nicht mehr gewinnen. So ist es, wenn wir unser Herz an irdische Güter klammern und wenn wir es unserem Nächsten wegnehmen und wenn wir ihm Schaden zufügen und seinen Wert mindern von dem, was er hat. Wir verlieren den Segen und wir geraten unter den Fluch in das Gericht Gottes. Ja, bis hin zum Verlust des Heils. Diebe, Habgierige, Trunkenbolde, Lästerer und Räuber werden das Reich Gottes nicht ererben. 1. Korinther 6, Vers 10. Diebe und Räuber werden das Reich Gottes nicht ererben. Und wenn man das so hört, Ahab und Achan, und dann in sein eigenes Herz blickt, dann merkt man, das bin ja auch ich. Ich weiß noch zu genau, in England, als ich noch nicht gläubig war, ich komme aus der Mensa und dort steht immer der Schokoladenautomat und da konnte ich schwer vorbeigehen. Und dann habe ich Geld reingesteckt in den Schokoladenautomat und dann kamen Twix und Cadburys und Mars und was dort alles an süßen Dingen gibt, kam dann herausgepurzelt. Und eines Tages war dieser Automat defekt. Und es purzelte und es purzelte und es purzelte. Man konnte immer drücken und drücken und drücken. Und es kam alles raus, was man wollte. Und man musste nichts reinschmeißen. Es kam trotzdem. Und dann habe ich mir die Taschen so richtig vollgeräumt. Und bin dann zu meinem Freund, meinem Studienfreund damals, in sein Zimmer und habe ihm meine ganzen Schätze gezeigt und er hatte so eine lose Bodendiele dort und das haben wir hochgehoben und haben die ganzen Schokoladenschatz unter die Diele gepackt und haben dann immer bei Bedarf uns dort bedient. Aber da muss ich an den Achan denken, der hat das auch unter seinem Zelt verscharrt, ein Loch gemacht, wo es keiner finden kann, hat das da alles reingestopft, damit es ja keiner findet, aber Gott sieht es. Gott weiß genau, wer da seinen Schatz irgendwo verborgen hat und es ist nicht seins. Anstatt, dass wir dankbar auf das blicken, was wir haben und was uns geschenkt und was uns anvertraut ist, gieren wir nach dem, was uns nicht gehört. Luther hat gesagt, Vorsicht, dieses Gebot darf nicht zu eng gefasst werden. Stehlen wollen wir nicht alleine das nennen, wenn jemand Truhen ausräumt oder Schokoladenautomaten und Taschen leer macht, sondern wenn sich jemand Dinge zu Unrecht aneignet und betrügt, auf dem Markt, in den Kaufläden, Fleischerbuden, im Wein und im Bierkeller, in den Werkstätten, kurz, wo man Handel treibt und Geschäfte abschließt, wo man für Geld arbeitet oder Arbeit mit Geld bezahlt, so, um es für jedermann ein wenig deutlicher zu sagen, wenn zum Beispiel Angestellte nicht treu ihre Arbeit tun, sondern Schaden anrichten oder geschehen lassen, obgleich sie ihn hätten verhindern können. Oder wenn sie aus Faulheit oder Bosheit das, was ihnen anvertraut ist, verwahrlosen lassen und sich nicht darum kümmern, zum Ärger und Verdruss ihrer Vorgesetzten und dies alles auch noch absichtlich geschieht, dann kann man auf diese Weise gut und gern pro Jahr 30 oder 40 Goldstücke oder noch mehr entwenden. Man darf das Gebot nicht zu eng fassen. Und da merkt man dann, oh, da bin ich ja selbst gemeint. Da geht es nicht darum, nur Truhen auszurauben oder irgendwo einen Laptop mitgehen zu lassen, sondern da geht es auch um die Briefmarke, die ich im Büro für einen privaten Brief nehme und die da drauf klebe und das dann vergesse. Nein, da muss das Geld erstattet werden. Oder mir ist auch aufgefallen, jetzt haben wir ja alle solche Handys und dann ist man bei WhatsApp und dann liegt das Handy am Schreibtisch neben mir. Und dann gucke ich einmal kurz, ah, das ist eine Nachricht. Und dann guck mal, ach, das ist ja noch eine Nachricht. Ich habe mir jetzt gesagt, das Handy gehört hierhin, in diesen Raum, ich habe ja mein Büro dort, damit es mich nicht wegzieht und ich durch die Arbeitszeit, die ich ja investieren soll, auf einmal abgezogen werde für Privates. Ja, also das mindert nämlich und mindert sozusagen den Bereich, in dem ich arbeite, da wird Schaden zugefügt. Und so sagt Luther, Vorsicht, fasse das nicht zu eng, das Gebot, sondern schau, dass du in allen deinen Lebensbereichen treu bist in Bezug auf dieses Gebot. Und so wollen wir den Herrn bitten, dass er uns zeigt, wo schleicht sich hier vielleicht auch bei uns etwas ein, wo ich Schaden zufüge, wo ich das Eigentum anderer mindere oder schädige. Herr, tu mir das Herz auf, dass ich sehe, wo ich gemeint bin, wo ich in der Gefahr stehe, zu klauen, Diebstahl zu betreiben nach diesem Gebot. Wir müssen aber auch, das sagt Luther, und das fand ich sehr interessant, nicht nur die kleinen Räuber sehen, sondern auch die großen Räuber. Schauen wir auf den Sozialismus. Auflösung des Privateigentums, Bodenreform, das Land und die Produktionsmittel in die Güter, in die Hände aller zu geben. Alle sollen Eigentümer sein. In Wirklichkeit war es ein ganz gewaltiger Raubzug. Man hat den Menschen alles genommen, um es dann so zu verteilen, wie man selber für richtig hielt und die oben anzusetzen, die darüber die Macht hatten und die konnten dann bestimmen. Und wenn wir sehen, wie heute die Welt umgestaltet werden soll, auch zum Beispiel nach grünen Vorstellungen oder den Vorstellungen eines Klaus Schwab vom World Economic Forum, da geht es auch darum, dass den Menschen die Dinge weggenommen werden und sie aus Sicht der Mächtigen dann so verteilt werden, wie sie sich das vorstellen. Margaret Thatcher hat einmal gesagt, das Problem sozialistischer Regierungen ist, dass ihnen irgendwann das Geld anderer Leute ausgeht. Und so ist es auch. Irgendwann ist es Schluss mit dem Ausgeben, was andere Leute verdient haben. Also hier müssen wir auch aufpassen, dass politische Systeme nicht anfangen zu rauben. Auch wenn zu hohe Steuern gezahlt werden oder wenn keine Zinsen mehr gezahlt werden und unser Gespartes immer jedes Jahr um 2% weniger wird. Wo bleibt denn das? Ja, da kann man sich mal überlegen, wo das bleibt. Da gibt es bestimmte Mächtige, die dafür sorgen, dass die Zinsen so niedrig sind bzw. gar nicht mehr vorhanden sind. Und wenn unser Staat sich überlegt, demnächst die Bürger mit Tests testen zu lassen, die sie sich vorher kaufen müssen, 20 Euro oder was so ein Test kostet, dann ist das auch ein Raubzug. Da wird den Menschen Schaden angefügt. Es wird ihr Einkommen gemindert, um sie zu zwingen und zu drängen und zu bedrücken. Das ist Rauben auf eine ganz andere Art und Weise. Und Luther sagt, Vorsicht, es gibt auch die großen Räuber und Gauner, die aber dabei so tun, als ob sie eine weiße Weste hatten. Ist interessant, wie er das alles beschreibt. Und man kann sich auch die Frage stellen, wer denn in dieser Corona-Pandemie zum Beispiel die Pharmaunternehmen große Gewinne einfährt und warum gelingt es ihnen, ihre Börsenwerte ins Unermessliche zu steigern und Produkte über den Druck des Staates an den Mann zu bringen mit Steuergeldern, die dann in die Firmenkassen fließen. Was passiert da eigentlich weltweit und ist das alles nur zu unserem Wohl gedacht oder ist hier Habgier im Spiel? Ich stelle das als Frage in den Raum und jeder mag sich seinen eigenen Reim aus dem machen, was er heute sieht. 1. Timotheus 6, 9 bis 12. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Aber du, Mensch Gottes, fliehe das! Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast, das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Nun noch ein drittes. Stehle nicht, denn Gott hat einen besseren Weg. Als Jesus am Kreuz starb, da starb er dem Tod eines gemeinen Verbrechers, eines Räubers, eines Aufrührers. Er nahm die Strafe auch für allen Diebstahl und alle Räuberei, die wir selbst begangen haben, klein oder groß. Er nahm es alles auf sich für dich. Ja, er ließ sich dort am Kreuz noch bestehlen, wenn man um sein Gewand gelost hat. Man hat ihm noch das letzte Hemd weggerissen und gestohlen. Er hatte nichts in dieser Welt, nichts, wo er seinen Kopf hinlegen konnte, um dort zu schlafen. Aber auch das letzte Hemd hat er noch gegeben und hat sich hinrichten am Kreuz, um auch die Diebe und die Räuber von ihren Sünden zu befreien, hat er sich auch bestehlen lassen. Das hat er aus Liebe getan. Und wir haben das in der Lesung aus dem Römerbrief gehört. Die Liebe ist das, was das Gesetz erfüllt. Es ist die Liebe, die wir bei Jesus am Kreuz finden, die uns frei macht von unseren Sünden, die uns frei macht auch von unserer Gaunerei und Dieberei. Wenn wir aber im Licht wandeln, lesen wir im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, ab Vers 7, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und so wollen wir auch wirklich nachdenken über unser eigenes Leben in diesem Gottesdienst. Wir wollen uns fragen, wo, Herr, hast du in meinem Leben etwas aufgedeckt, was vor dir nicht in Ordnung ist? Wo Sünde ist, wo Diebstahl ist, wo ich Schaden zugefügt habe wegen meiner Habgier und meiner Untreue. Herr, da decke das auf und reinige das durch dein Blut, verändere mich, dass ich treu bin. Dass wir dann auch wieder gut machen. Das gehört mit zu diesem besseren Weg. Wir haben das eingangs gelesen als Konkretion dieses Gebotes, dass das, wo man Schaden angefügt hatte, zwiefach erstattet wurde. Wir lesen das bei Zachäus, Lukas 19. Er trat herzu und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Zachäus merkte in der Begegnung mit Jesus, ich bin ein Dieb. Ich habe es den Menschen weggenommen. Ich will es erstatten. Zweifach, vierfach. Ja, ich will die Hälfte meines Besitzes geben, um den Armen Gutes zu tun. 2. Mose 21, 37. Wenn jemand ein Rind oder ein Schaf stiehlt und schlachtet oder verkauft, so soll er 5 Rinder für ein Rind wiedergeben und 4 Schafe für ein Schaf. Überlegen wir, wo wir selbst gefragt sind. Vielleicht muss man nicht nach Eutin fahren zu irgendeinem Panzeraufklärungsbataillon, aber vielleicht etwas anderes, wo du etwas erstatten sollst. Paulus schreibt an die Epheser, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Nicht mehr stehlen, mit den eigenen Händen arbeiten und so viel erwirtschaften, dass es noch reicht, um davon abzugeben. Das ist das Programm des Neuen Testaments, wie wir mit diesem Gebot, du sollst nicht stehlen, umgehen. Genügsamkeit, sagt Paulus. Freu dich an dem, was du hast und schiel nicht auf den Weinberg des Naboths oder was immer dein anderer, dein Nachbar, dein Nächster hat. Das schicke Auto, das schöne Haus oder was immer sein ist, schiel nicht danach. 1. Timotheus 6 noch einmal, Verse 6 bis 8. Ein großer Gewinn ist die Frömmigkeit zusammen mit Genügsamkeit. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht. Dann können wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns damit begnügen. Wie weit bin ich doch davon entfernt? Nahrung und Kleider, daran sollen wir uns genügen lassen. Das ist mal eine Genügsamkeit der Apostel. Wie weit bin ich doch davon entfernt? Herr, verändere mein Herz. Und dass wir großzügig sind. Malachi 3, Vers 10. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf dass in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Also weggeben, großzügig geben, weitergeben, den Zehnten geben, den Bedürftigen geben, wie wir es eben gelesen haben. Und dann will der Herr Segen schenken. Geben ist seliger als nehmen. Das Programm überwindet die Habgier in uns. Und dann als letztes sammeln wir uns vor allem Schätze im Himmel. Nicht auf der Erde, sondern im Himmel. Matthäus 6, Abvers 19. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Dass der Herr uns das schenken möge, dass wir unser Herz nicht an irdische Güter, an das irdische Hab und Gut und sei es noch so schön, nicht an unser Bankkonto hängen, sondern an die himmlischen Gaben, an Jesus, an sein Wort, an das ewige Leben, an die kommende Auferstehung, an die Wiederkunft. Daran wollen wir unser Herz hängen. Gemeinschaft mit Gott in Ewigkeit. Und wenn wir da unser Herz haben, wenn das unser Schatz ist, dann interessiert uns nicht mehr der Schlafsack, der so schön warm ist, aber der Bundeswehr gehört. Dann interessiert uns nicht mehr die Schokolade, die mir nicht zusteht, weil ich kein Geld dafür gegeben habe. Das interessiert mich dann alles nicht mehr, weil ich weiß, ich habe einen Vater im Himmel, der mir das gibt, was ich brauche. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Matthäus 6, 33. Stehle nicht, denn Gott schützt das Eigentum. Stehle nicht, denn sonst verlierst du Heil und Segen. Stehle nicht, denn Gott hat einen besseren Weg. Amen.